Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Lieber Benedikt, ich grüße dich.
Wir haben über soziale Kompetenz gesprochen und wir sind mittendrin gewesen, haben gemerkt, oh, da tut sich ein großes Thema auf. Das ist uns bewusst und wir reden da weiter. Wo knüpfen wir an?
Wir haben uns im Podcast davor zum Thema Sozialkompetenz sehr viel beschäftigt mit dem einzelnen Wesen, wie es sich eben so einordnen kann oder verhalten kann, dass man gut zusammenleben kann. Mhm. Jetzt einmal im Lernort Schule, obwohl wir wissen, dass das auch insgesamt ein gesellschaftliches Thema immer ist und immer war. Aber in der Schule hat man halt die Möglichkeit.
Ja, und wir gehen halt davon aus, dass die Schule die Basis ist. Und das hat dann die Relevanz natürlich fürs weitere Leben. Und im Berufsleben ist es ähnlich.
Genau. Aber wir haben natürlich einige Bereiche noch nicht so angesprochen und werden uns heute da vorwärts tasten, ja, zum Thema, was macht das eigene Ich in einem Zusammenhang mit anderen? Oder was braucht es, Klammer, was braucht es nicht, Klammer, wenn man miteinander arbeiten möchte? Und was sind so die Kernpunkte, dass auch Lehrende, das finde ich, darauf sollten wir auch kurz eingehen, dass auch Lehrende sich gut in diesem Fach, sozusagen in diesem Fachbereich Sozialkompetenz bewegen können, dass sie die Tools auch beherrschen, die man braucht, wenn man eine Gruppe Menschen vor sich hat, die miteinander nicht gut reden, wo welche dabei sind, die verachten und welche, die verachtet werden, wo Vorurteile sprießen, wo Konflikte entstehen. Da sind ja Lehrerinnen und Lehrer schnell recht verzweifelt oder hilflos, weil sie das nicht gelernt haben. Und es reicht auch nicht mit einmal lernen oder einem Buch lesen. Darum fordere ich ja schon sehr lange, dass man den Lehrberuf auch als Sozialberuf sieht und auch Supervision anbietet, ja, einbaut, dass es sozusagen auch zum Stundenkontingent, das Lehrerinnen und Lehrer absolviert, zum Arbeitsfeld auch dazugehört, so und so viele Supervisionseinheiten im Monat oder so zu absolvieren.
Also du meinst, das ist ein absoluter Punkt. Ich meine, da merkt man natürlich, dass unser Schulsystem dafür eigentlich gar keine Möglichkeiten und vor allem auch kein Budget hat. Das ist nicht vorgesehen. Wir haben das Supervision in vielen Sozialberufen, aber gerade wie du eben sagst, Lehrer sein ist ein Sozialberuf und da haben wir das nicht. Meinst du das mit Einzelvision oder mit Gruppensupervision?
Es kommt drauf an. Ich gehe zuerst zum Ursprung zurück, warum das so ist. Und ich glaube, dass es sich noch immer nicht wirklich ins Bewusstsein der Lehrerinnen und des ganzen Umfelds eingespeist hat, dass eben der Lehrberuf ein Sozialberuf ist. Das wird ja eher als unangenehm empfunden, weil ich werde sozusagen Lehrerin, weil ich etwas weitergeben möchte, was ich kann.
Wegen meiner Fachkompetenz.
Wegen meiner Fachkompetenz.
Das, was ich studiert habe.
Und jetzt jammern Sie schon mit jedem Jahr mehr. Also wir, nehme mich ja auch dazu, wir jammern mit jedem Jahr mehr, dass die Schülerinnen und Schüler immer schwieriger werden, dass sie nicht mehr bändigbar sind, wie wir das auch in unserem letzten Podcast auch besprochen haben. Und dass das eigentlich nur ein lästiges Zubrot ist, dass man sich auf einmal auch mit so sozialen Fragen beschäftigen muss. Das ist, glaube ich, der Grund, warum das nicht selbstverständlich ist, wie bei Sozialarbeitern, welchen, die mit arbeitslosen Menschen arbeiten, mit Jugendlichen ist es völlig klar, Krankenschwestern, dass es da eine Supervision gibt.
Mhm. Ob und das jetzt, merkt man gerade jetzt aktuell, wo eben diese Probleme so extrem zunehmen in der Schule, ist es einfach total notwendig und wir haben leider eben nicht diese Möglichkeiten. Es ist nicht vorgesehen.
Ja, das, was man begonnen hat, jetzt einmal ist sozusagen Psychologinnen und Psychologen in den Schulen irgendwie anzustellen oder halt verfügbar zu machen, damit sich Schülerinnen bei Problemen an sie wenden können. Mhm. Ja,
das ist quasi die Erweiterung von der Vertrauenslehrerin, genau, die man jetzt dann so als professionelle Beratung eingerichtet hat.
Aber man geht irgendwie immer noch davon aus, dass Lehrerinnen und Lehrer sowieso für alles ausgebildet sind und für alles zuständig sind. Und das geht halt nicht. Mhm. Ja, ich meine, Sonderpädagoginnen haben in der Ausbildung sehr viel drinnen. Und das fällt mir auch immer in den Seminaren auf, die wissen auch schon irgendwie sehr viel, haben auch ein Know-how im Umgang mit Schwierigen. Das ist ja bei SonderpädagogInnen ja das Hauptgeschäft. Aber sonst wird das irgendwie und nicht so richtig ernst genommen im Sinn von, es gibt keine Merkmale, woran man erkennt, dass Lehrerinnen und Lehrer das lernen. Mm-mm. In der Ausbildung lernen sie es kaum.
Gut, es hat sich die Ausbildung zum Glück ja etwas verändert. Früher hat man gerade, wenn man jetzt für AHS, Lehramt, ja den pädagogischen Teil, Aufarbeitung eigener Schulerfahrungen und dann quasi die ganzen fachdidaktischen Inhalte ja relativ spät im Studium erst gehabt. Das hat man ja vorgezogen. Aber zur Supervision noch ein Wort. Ich habe da eine Erfahrung. Ich habe ja erzählt von der Schule, wo ich war, Montessori und Integration. Und da hatten wir ohnehin eine völlig andere Struktur, weil erstens gab es das Teamteaching, zweitens gab es sogenannte Poolbesprechungen, also mindestens einmal in der Woche pro Klasse, wo die KlassenlehrerInnen zusammen mit anderen Lehrern tatsächlich dann eben, wir haben das Poolbesprechung hat das geheißen, auch sich miteinander abgestimmt haben, wo Schwerpunkte sind, also koordinativ, aber wir hatten, und wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die lange zurückliegt. Ich hoffe, es gibt das immer noch in der Schule.
Es ist Montessori-typisch. Ja. War das nicht eine Montessori-Schule?
Ja, aber eben nicht in voller Ausprägung Montessori, aber grundsätzlich die Linie. Und wir hatten einmal im Monat Supervision als Gruppensupervision für den Lehrkörper.
Mhm. Gut, das ist eine tolle Geschichte und ich glaube, es ist sehr notwendig und ich glaube auch, dass eine Einzelberatung sehr wichtig ist. Also spätestens seit ich da meine intensive Gestaltausbildung gemacht habe, wo ich so viel profitiert habe für mein Lehrerinnensein, wirklich ganz viel, weil ich mich auseinandergesetzt habe mit all dem, was ich mir im Lauf des Lebens in meinen Rucksack gepackt habe, durch Eltern, durch Geschwister, durch Ideale, die in der Familie gegolten haben, also Matrixen zum Beispiel oder so. Und mir das dann alles anschauen konnte, ja, meine Einstellung zum Lehren, zum Lernen, zur Autorität, zur Konkurrenz.
Mhm. Aber auch eigene Handlungsmuster.
Meine eigenen Handlungsmuster, ja, da habe ich mir gedacht, wie kann man anders eigentlich Lehrerin sein, ohne dass man diesen eigenen Rucksack anschaut. Mhm. Und das eignet sich meiner Meinung nach nicht sehr gut für die Gruppe.
Nein, das ist klar. Also da würde ich auch unterscheiden. Das, was du gerade angesprochen hast bei der Einzelsupervision, das finde ich auch ganz, ganz wichtig und wesentlich, weil wenn sich die Lehrerin selber nicht kennt und nicht weiß, was da vielleicht auch an Emotionen schlummert und ausgelöst wird, wenn man dann in diesem Sozialberuf, in der sozialen Struktur der Schule, der Klasse ist. Aber das Kollegium, dass die gemeinsam auch eine Supervision machen, finde ich schon auch ganz, ganz wesentlich, weil es eine ganz eigene Dynamik, das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du eine große Schule mit 100 oder über 100 LehrerInnen hast, dann wird es schwierig, dann kannst du das einfach nicht mehr machen. Da hat der Lehrkörper ja auch nicht dieses Gemeinsame, da ist es schon sehr hierarchisch, das ist ein Riesenunternehmen und da ist es nicht möglich. Es gibt ja grundsätzlich auch so etwas wie die pädagogische Konferenz, wobei ich mir immer vorgestellt habe, unter pädagogischer Konferenz, da werden eben auch so Dinge aufgegriffen.
Es könnten eh.
Ja, werden aber meistens eben nicht, wenn es denn überhaupt die pädagogischen Konferenzen gibt. Ja. Und da sieht man aber schon, wo ist auch die Unterstützung für die LehrerInnen im Hinblick auf diese soziale Kompetenzen und auch diese Fähigkeiten.
Yeah.
Und vielleicht das Aufarbeiten, also wo ich schon sehe, dass in diesem gemeinsamen Hinschauen halt dann auch das Bewusstsein kommt, ich bin nicht alleine. Also wenn ich disziplinäre Probleme habe, dann bin ich nicht alleine. Und wenn man das in einer Schule zum Beispiel beobachtet, wenn es Konflikte gibt, dann tritt es hervor, wenn es eskaliert. Also in dem Moment, wo die Direktorin oder der Direktor eingebunden wird, weil so eine Problematik
ist, die nicht mehr
zu handeln ist, aber dann weiß es das die ganze Schule und es weiß auch meistens dann das Kollegium. Und dann gibt es noch so ein Bedauern und auf die Schulter klopfen, oh mein Gott, und man solidarisiert sich vielleicht dann damit. Aber es ist trotzdem kein gemeinsames Sharing, kein Teilen von Erfahrungen, auch von Betroffenheit und das gemeinsame Suchen von Lösungen.
Ja, Benedikt, ich denke über diese Sache heute ein bisschen anders als damals. Damals habe ich mich immer furchtbar aufgeregt bei unseren pädagogischen Konferenzen. Ja, die sind ja auch verpflichtend.
Mhm.
Das ist ja, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren ist das ja als verpflichtend eingeführt worden, dass sich Schule auch mit ihrem pädagogischen Konzept auseinandersetzen muss. Ja? Und das hat halt nie so funktioniert, wie ich dachte, weil es irgendwie so in Stehsätzen geblieben ist und höchstens Streiterei war. Und heute denke ich mir, dass Lehrer in sein ist eine sehr herausfordernde Angelegenheit. Und wenn der einzelne Mensch nicht mit sich selbst im Reinen ist, dann kann er sich auch in der Gruppe nicht öffnen. Mich hat das furchtbar aufgeregt, dass Lehrer ist ein Einzelkämpferberuf, ja. Aber es hat mich immer furchtbar aufgeregt, dass wir eben nicht das, was du dir gewünscht hast, zusammengebracht haben. Wir konnten nicht reden, wie gehen wir denn um mit unserem Adrian, sagen wir mal. Ja? Mhm. Der macht uns alle fertig, der sagt uns böse Wörter. Wie tun wir denn? Was habt denn ihr für Strategien im Umgang mit Adrian? Sein Fantasiename. Das war nie möglich.
Ja, aber klar, weil, schau, die Realität, wie sieht die Realität aus? JunglehrerInnen, wenn die diese Probleme haben, dann geben sie sich eine Blöße. Und die älteren Kollegen, die Erfahrenen, die belächeln das etwas, weil sie ja dieses Problem gar nicht haben. Ja? Oder sie lächeln es weg. Der Punkt ist der, wie viel Ehrlichkeit gibt es auch. Ich glaube, im sozialen Umgang braucht es auch die Ehrlichkeit, sich trauen, Dinge auf den Tisch zu legen.
Ich würde mal sagen, das sich öffnen.
Ja, das meinte ich unter Ehrlichkeit.
Nein, wollte ich nur dazugeben.
Ja, stimmt, ja. Also sich einfach offenbaren, sich öffnen und dabei aber nicht die Angst haben, dass ich dadurch mir Blöße gebe, sondern wirklich dieses gemeinsame Gefühl.
Ja, ja. Nur da sind wir ja bei einer ganz wichtigen Grundkompetenz, die man da dazu braucht, nämlich, dass man mit sich selbst, wie ich zuerst gesagt, im Reinen ist, aber dass man auch sich selbst mag, ist es Selbstliebe, also die Selbstkompetenz würde man das jetzt als Kompetenz bezeichnen, die brauche ich. Natürlich würde ich die auch brauchen im Umgang mit meinen Schülerinnen und Schülern, weil ich so ja weitergeben. Ja, aber das ist halt das ist das Grundproblem. Wir können noch so viel drüber reden. Wir werden immer wieder zur Erkenntnis kommen, Lehrerin und Lehrer braucht Psychohygiene. Weißt du, das wird nicht anders gehen. Damit man Probleme ansprechen kann, wie wir es uns jetzt wünschen, sowohl in der Klasse als auch in der Gruppe, ohne dabei selber einzugehen, ohne das Gefühl, da gebe ich mir eine Blöße. Wieso, das habe ich mir oft so gedacht, wieso, weil ich schon therapiert war durch meine lange Ausbildung, ja, wieso gebe ich mir eine Blöße, wenn ich sage, dass ich in der 3D immer mit 200 Blutdruck mindestens rausgehe, weil die mich so aufregen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich tun soll. Wieso gebe ich mir da eine Blöße? Das ist ja eine ganz normale pädagogische Frage, die man miteinander klären kann. Aber das geht eben nicht, wenn Lehrerinnen und Lehrer das Gefühl haben, wenn ich Schwierigkeiten zugebe, die ich habe, dann bin ich schlecht. Oder dann
ganz
bin
richtig.
Ich kein guter Lehrer, ja, oder so.
Ein Mangel an Qualifikation.
Ja.
Und natürlich, also sowas kann man dann nicht mit der Schulleitung besprechen, weil dann hat man ja sofort
das
Gefühl.
Ja.
Und du merkst natürlich auch schon wieder auch in der Gruppe, also ich meine jetzt im Kollegium, dass das sehr schnell auch eine gewisse Eigendynamik kriegt. Ja? Dass auch da bilden sich ja Gruppen, Und die Leute, die diese Offenheit ganz besonders haben, die es thematisieren wollen, werden ja dann auch schnell abgestempelt. Also es werden ja doch auch ganz schnell die, entweder das haben sowieso, auch da gibt es natürlich Populismus, genauso wie in unserer Gesellschaft gibt es auch da in diesem sozialen System genau auch diese Probleme und dieses Abstempeln und Schubladisieren. Und hört es mal damit auf, jetzt kommt es mir, die ihr das schon wieder so thematisiert. Oder vielleicht eine andere Gruppe, die sagt, bloß nicht anrühren, weil wenn man es anrührt und ausspricht, dann wird es eigentlich nur größer. Und also da fehlt es schon an diesem Bewusstsein.
Ja.
Und natürlich eben an der Realität, es ist ein Lehrkörper, genauso wie in einem Betrieb, hat kein entwickeltes System. Und du hast es ja schon im ersten Teil gesagt, man sucht sich ja das nicht aus. Also SchülerInnen suchen, können sich nicht aussuchen, mit wem sie in der Klasse sind. Und im Kollegium ist natürlich ganz genauso. Und in der Arbeitswelt ist es auch so.
Ja, das hat man natürlich versucht. Oder man ist dabei, das ist ja auch witzigerweise noch immer nicht gelungen, dass sich in der normalen öffentlichen Schule Schulleiter ihre LehrerInnen aussuchen können, gell? Zum Beispiel. Also auch ein Zeichen von dem. Aber ich wollte noch erzählen, es ist mir in meiner Schule gelungen, einen sehr anerkannten Psychologen und Supervisor zu engagieren, freiwillig. Ja, es haben sich auch tatsächlich dann 12 oder LehrerInnen gemeldet. Und es ist fürchterlich baden gegangen. Allein schon die Tatsache, dass der, so ein Mann, dass der gesagt hat, setzen wir uns im Kreis. Und jeder soll jetzt anhand von einem, von, weiß ich nicht mehr, was war, Wetter oder einfach sagen, wie es in der momentanen Situation ihm geht. Ist er eher bewölkt oder scheint die Sonne oder regnet, es ist Nebel, so irgendwie, oder also Karten mitgehabt, die man sich nehmen konnte. Das ist schon so beschimpft worden, wie der in die Intimsphäre von uns eingreift. Ich habe das damals nicht verstanden, weil für mich ist das was ganz Normales. Und ich habe immer solche Dinge immer mit meinen Schülerinnen und Schülern gemacht. weil es Dinge ins Bewusstsein holt. Mhm. Ja, du hast ja das Stichwort Bewusstsein gesagt. Mhm. Ich glaube, dass Sozialkompetenz ganz, ganz viel Bewusstsein braucht. Und dann hat sich der noch getraut, das ist auch noch zu deinem Statement dazu, er hat diesen Unmut gespürt, er wurde auch dann offen angegriffen. Und das war eine katholische Privatschule. Und er hat sich dann noch getraut und hat dann gesagt, ja, es ist halt bei Ihnen ein bisschen schwierig, weil Sie wahrscheinlich durch das Katholische sehr in dem Gut und Richtig Bild leben und Fehler was ganz Arges sind, weil das ja dann in die Sünde-Richtung geht. Und das war dann der Ruin. Da war es dann aus und er wurde davon gejagt und nie wieder eingeladen. Ich glaube, dass da schon sehr vieles dran ist. Weil das ganze Lehren und Lernen sehr stark im Zentrum die Fehler hat. Auch der Unterricht, aber das reden wir ein anderes Mal. Mhm. Aber bei uns ist Fehler machen ist was Schlimmes. Ja? Ist was Schlimmes. Und dabei ist das ist nicht in allen Ländern so. Darum glaube ich auch manchmal, vielleicht hängt es ein bisschen mit der Religion zusammen.
Ja, ich weiß nicht, ich würde das nicht so überbewerten, aber ich kann nachvollziehen, wie du das meinst. Und mir ist da dazu eingefallen, Fehler zu machen ist unverzeihlich, was ja eigentlich absurd ist. Ja? Ist weil auch religiös gesehen gibt es eben das Verzeihen, ja. Und das Verzeihen ist halt dann möglich, wenn es ein Eingeständnis gibt. Aber wenn es natürlich nie ein Bewusstsein und nie ein Eingeständnis gibt, dann gibt es auch kein Verzeihen. Ja. Und dann schwillt es so, dümpelt es so vor sich hin. Aber zur Sozialkompetenz und überhaupt zur Kompetenz, ich finde, es ist eben genau, wenn es die Supervision nicht gibt, wenn es die pädagogische Konferenz nicht gibt, die das aufgreift ganz gezielt. Ich bin halt trotzdem, ich klebe an dem Wort Narrativ. Es ist das Schulprofil, wir haben es ja auch schon angesprochen, die Identität, die wir haben. Aber wann wird dieses Bewusstsein der Sozialkompetenz tatsächlich angesprochen? Was wollen wir sein? Wie wollen wir sein? Wer wollen wir sein?
Und was heißt das dann genau? Genau, ja. Ich habe mehrere Prozesse begleiten dürfen an Schulen als Beraterin. Und immer war es allen wichtig, weil das ja durchaus ins Narrativ der guten Lehrerin passt, so das sozial erwünschte Wertschätzung und Respekt. Ja. Und es war sehr schwierig, das dann wirklich herunterzubrechen. Was heißt das genau? Wie gehe ich jetzt mit einem Kollegen um? Jetzt wollen wir auf der Lehrerebene bleiben. Wie gehe ich mit einem Kollegen um, der meiner Meinung nach aus meiner Sicht völlig falsch unterrichtet? Wie gehe ich um mit den Schülerinnen und Schülern, die mir was antun? Anführungszeichen, ja.
Ist es wirklich so schlimm mit dem Antun?
Für mich ist es nicht schlimm, weil ich inzwischen mein Bewusstsein dahingehend trainiert habe, dass ein Schüler mir nicht mir was antut, wenn er Schimpfwörter gebraucht, wenn er nichts lernt, wenn er nicht aufpasst, wenn er ständig was anderes macht. Sogar wenn er mich anpöbelt aus der spontanen Wut heraus, ja, weiß ich als, jetzt sage ich einmal, therapierte Frau, unter Anführungszeichen, ja, dass er eigentlich nicht mich meint, weil ich habe ihm ja nichts getan. Mhm. Ja. So, darum nehme ich mich da heraus. Aber es ist schon ein weit verbreitetes Phänomen, auch in den Familien, in den Paarbeziehungen, dass man sehr vieles schnell auf der Beziehungsebene hört, in der Beziehung zwischen dir und mir. Mhm. Ja? und dann ist man zu Tode gekränkt, also nicht zu Tode, aber dann ist man schwer gekränkt oder.
Man nimmt es natürlich sofort sehr persönlich.
Und nimmt sehr persönlich.
Also ja, ich habe ja vor kurzem so eine Erfahrung gemacht bei einem Jugenddialog in einer Schule.
Ja.
Und gut, das war natürlich jetzt eine größere Veranstaltung mit mehreren Klassen, mit 200 SchülerInnen. Und da gab es ja die Möglichkeit eben zum Diskurs. Und da hat sich ein Schüler gemeldet, weil Themen waren, die wir nicht so ausführlich besprechen konnten, wie, ehrlich gesagt, ich mir auch das gewünscht hätte und wie er sich das gewünscht hätte. Weil es halt, ich musste als Moderator natürlich unterschiedliche Themen und die Ausgewogenheit berücksichtigen. Und dann hat er kritisch angemerkt, naja, vielleicht ist das Konzept nicht gut, also so wie die Struktur ist. Ja.
Wow.
Und ja, war jetzt gar nicht die Zeit, ich bin da nicht jetzt in eine Verteidigungsrolle gekommen, sondern ich habe ihm natürlich indirekt schon auch recht gegeben und gesagt, ja, würden wir uns natürlich wünschen, ist aber nicht möglich und wir wollen ja vor allem auch vielen die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Mhm. Und das geht halt dann nicht, wenn eine kleine Gruppe oder nur ein Segment quasi ein Thema an sich reißt und dann das so quasi unter sich diskutieren möchte. Aber ich habe mich beobachtet, die erste Reaktion, es hat mich natürlich persönlich betroffen.
Natürlich.
Also ich habe, der ich das Konzept vorbereitet, durchdacht, lang entwickelt habe, natürlich mit besten, wirklich Bemühen.
Ja, und Idealen und Ideen
im Kopf. Genau, und wirklich da die Ausgewogenheit und so weiter. Und es hat mich natürlich dann persönlich betroffen. Es hat mich, weiß es nicht, ob es mich gekränkt hat, aber ich habe es persönlich genommen.
Natürlich.
Und erst dann später, in Reflektieren darüber, ist mir bewusst geworden, okay, schau dir auch die Fakten an. An der Schule ist es gar nicht so üblich. Also das, was ich dort veranstaltet habe, dass 200 Schüler, dass mehrere Klassen zusammenkamen, dass die SchülerInnen das Wort hatten, ist an der Schule ja sonst nicht möglich. Sie haben sonst auch gar nicht die Gelegenheit. Das heißt, da ist ein Bedürfnis geweckt worden durch das Format, das ich dorthin gebracht habe, was sie sonst auch gerne hätten, dass sie genützt hätten. Und natürlich haben sie große Erwartungen hineingesetzt.
Ja.
Aber das kannst du halt in 1,5 Stunden nicht alles abdecken. Und die Konflikte, die vielleicht da an der Schule bestehen, auch in dem nicht gehört werden, in dem nicht ernst genommen werden mit Meinungen und sich einbringen wollen, das tritt da zutage. Und das hat mir dann doch etwas die Perspektive gelichtet, dass ich verstanden habe, okay, du bist nicht für alles verantwortlich, was jetzt an der Schule ist. Du musst natürlich versuchen, deine Sache bestmöglich zu machen. Aber ich kann ja nicht alles aufarbeiten und alles mitnehmen, was dort vielleicht auch an Konflikten besteht.
Ja, Benedikt, jetzt hast du aus eigenem Erleben ein wunderbares Beispiel geliefert, wie man sozusagen damit umgehen kann, wenn man als Lehrende oder Lehrender in Frage gestellt wird.
Mhm.
Ja, und das passiert natürlich den Lehrerinnen und Lehrern, leider Gottes, in fast jeder Stunde, manchmal nicht nur einmal.
Mhm.
Ja, und das war ja noch harmlos.
Aber durch eine leichtfertige Bemerkung, die aber der Lehrende ganz anders wertet.
Ja, so ist es. Aber das kann ja nur für Ärger sein. Der kann ja sagen, scheiß Veranstaltung und rausgehen. Und du hast gar keine Möglichkeit, mit dem zu reden. Also mit dieser uninteressierten, nicht motivierten, abwertenden Haltung von Lernenden sind Lehrer natürlich sehr viel konfrontiert.
Mhm.
Und umso stärker das wird im Laufe der Jahre, im Laufe der Entwicklung auch unserer Gesellschaft, umso mehr, finde ich, ist der Bedarf gegeben, dass Lehrende da unterstützt werden.
Mhm.
Und das Wort Supervision ist ja da wirklich nur ein, wie soll ich sagen, das ist für mich ein sehr wertvolles Angebot, aber schon für Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Teil schon selber erledigt haben.
Mhm. Mhm.
Ja, zuerst muss man mit sich selber schon einiges erledigen.
Eben, genau, da geht es bei der Selbstkompetenz, ja, auch das Selbst, sich selbst kennen, sich selbst reflektieren, auch vielleicht auch diese eigenen Abwehrmechanismen dann genauer anzuschauen. Wie reagiere ich, wenn
Genau.
ein Schüler, eine Schülerin sich so und so verhält? Was löst es bei
Genau.
mir aus, ja?
Genau.
Und da sieht man aber auch sofort, weil das in der Struktur sich natürlich immer wieder aufbaut, ja? Und das ist immer dieses Crescendo, ja? Also diese Kurve, die natürlich ansteigt,
Ja, freilich.
weil es sich da aufbaut. Und wenn du es unterdrückst, wenn du es verdrängst, dann wird es einfach stärker. Unter dem Teppich gekehrt ist eben nichts
Ja.
verschwunden. Irgendwann fängt es an zu stinken. Und wenn das ein Konflikt zwischen der Lehrkraft und einem Schüler ist, und das wird, du hast ja dann oft gar nicht die Möglichkeit, das aufzugreifen, zu thematisieren, da auch im Hinblick auf Sozialkompetenz auch ein klärendes Gespräch zu haben. Im Idealfall schon, ja. Aber da muss man sich eben wahrscheinlich auch die Zeit nehmen,
Ja.
denn wenn das dann eskaliert, der Schüler oder die Schülerin wird ja zunehmend frustriert, wenn sie die
So ist es, ja.
Abwehrhaltung der Lehrkraft einfach immer wieder kriegt. Und das geht ja dann zum Abstempeln, eh klar, ja. Also der Samuel ist eh immer dasselbe, das wissen wir ja schon, ja. Und da tut sich ja die Lehrkraft sehr
Ja.
einfach, weil das ist ja eh schon klar, so Abwehrmechanismus. Und ja, aber das steigt an.
Ja, du hast erst von oder wir haben eh schon öfter von der Ausbildung gesprochen. Und da fällt mir ein wirklich positives Beispiel ein. Ich durfte für die Uni Salzburg, für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, meiner Meinung nach war das ein Pilotprojekt, das nicht an allen Unis üblich ist, durfte ich ein Proseminar halten, mit Videoanalysen. Und das Konzept ist also wieder von Hoffmann Franz, den ich schon zitiert habe, der da sehr gute Arbeit geleistet hat für Lehrerinnen und Lehrer. Und da hatten die Studentinnen und Studenten den Auftrag, sich bei einer Stunde, sie mussten ja schon unterrichten, um daraus zu lernen, mit dem Film, einen Film zu machen, das mitzuschneiden. Und dann hatten sie den Auftrag, das Ganze anzuschauen und selber und eine Szene zu suchen, wo sie merken, da habe ich als Mensch einen pädagogisch-didaktischen Entwicklungsbedarf. Das mussten die selber aussuchen für sich. Ja, wo ist meine Entwicklungslinie, wenn ich eine gute Lehrerin sein möchte? Und diesen Ausschnitt haben sie dann der Gruppe gezeigt. Ja, ich habe das also da mitmoderiert und stand zur Seite mit meiner heutigen Expertise. Und das war sehr, sehr interessant und ging genau in die Richtung, die wir uns wünschen. Ja? Dass die draufgekommen ist, aha, da gab es eine Sequenz, da hat ein Schüler was Blödes gesagt und ab dann habe ich mich verzettelt, sagen wir. Ja. Und dann war halt der Auftrag, wo sie dann auch ihre Arbeit dazu geschrieben hat, also das hatte wirklich eine gute wissenschaftliche Grundlage, dass sie selbst sich mit dem auseinandersetzt, wo sie aus dem Eigentum heraus erkennt, da muss ich mich jetzt weiterentwickeln. Warum? Bringt mich das durcheinander, was macht das mit mir und so weiter. Ist für mich ein ganz großartiger Ansatz, kostet natürlich ja was, konnte sich die Uni dann auch mich als Externe nicht mehr leisten. Also, es ist halt so.
Ja, also die Selbstreflexion, das sich selbst kennenlernen, ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, das kann man natürlich auch schwer verordnen. Also diese emotionale Reife und selbst sich quasi auch in Psychotherapie kennengelernt zu haben, aufgearbeitet, reflexionsfähig zu sein, aber natürlich auch kritikfähig zu sein. Ich denke, das ist ja auch das Problem, weil das, was das Beispiel, das du jetzt gerade beschrieben hast, braucht ja mehrere Kompetenzen oder Komponenten auch. Es braucht erst einmal die Bereitschaft, dass ich bereit bin, mich selber anzuschauen, mich selbst zu reflektieren. Aber allein durch die Selbstreflexion lerne ich ja noch nicht. Ich brauche natürlich auch den Input, nennen wir es Kritik, also die Anregung auch von Expertinnen oder halt einfach auch von Miteinander, von der sozialen Struktur, in der ich eingebunden bin. Auch braucht deren Fähigkeit, aber ich muss natürlich auch annehmen. Also das heißt, ich muss auch kritikfähig sein.
Ja, und darum wäre ja das so toll, Benedikt, wenn das, darum habe ich das Beispiel erzählt, wenn das eben in der Ausbildung passiert. Ja, da habe ich dann ja bei mir eine Fachperson, die dann mir genau sagt, die mich dann auch hinweist auf bereits beschriebene Phänomene in der Literatur, dass das eben so ist, dass nicht ich blöd bin, sondern dass das ein typisches Merkmal ist im pädagogischen Geschehen. Und der gibt mir dann Modelle, diese begleitende Person, ja, und ich lerne und die anderen hier lernen auch. Wenn das ein fertiger Lehrkörper ist mit lauter Menschen, die sich selbst als Expertinnen bezeichnen, die mögen nicht gern dann über ihre Schwachstellen reden, ne? So in der Gruppe. Darum habe ich zuerst gesagt, dass Gruppensupervision nicht so einfach ist, weil es selten ans Eingemachte geht, weil das nicht die Kultur ist in unserer Gesellschaft.
Aber eben, mir wird jetzt gerade bewusst, eben dieses Beispiel von dem Pro-Seminar, dass die Studierenden sich selbst gefilmt haben.
Ja.
Das hört man ja oft, ja, ich kann mich selbst nicht anschauen. Also ich merke das ja oft bei Menschen, die es nicht gewohnt sind, wo ich natürlich viele, die ich selber schon im Studio hatte, die vielleicht das erste Mal im Studio sind und sich selber noch gar nicht gesehen haben. Ich habe oft von Leuten gehört, na, ich schaue mir das dann selber sowieso nicht an, weil ich kann mich ja nicht anschauen. Ich kann mich nicht anschauen, ich kann mich nicht hören.
Ja, das ist nur mehr so ein bisschen eine noch tiefer gehende Geschichte. Ja?
Ja, aber das ist schon eine Hemmschwelle, weil das verhindert ja schon die Selbstreflexion im audiovisuellen Wahrnehmen.
Ja.
Und das ist ja eine Objektivierung, weil wir meinen ja, wir sehen alles, wir merken alles, wie wir auf andere Menschen wirken. Aber wir haben ja nicht den Blick von außen. Wir sehen durch unsere zwei Augen.
Genau.
Aber wir sehen nicht durch unsere zwei Augen auf uns selbst. Und wie du das jetzt gerade so geschildert hast, ist mir bewusst geworden, wie selbstverständlich das natürlich jetzt für mich persönlich in meiner Arbeit geworden ist, weil wenn ich denke, ich habe sicher über 300 Stunden an Video, an Fernsehmaterial, wo ich als Moderator sitze und wo ich mir ja dann in der Postproduktion das oft dann anschauen musste. Also es ist gar nicht vermeidbar. Und ich bin das oft auch gefragt worden, ja, wie geht's dir dann, vor allem wenn ich dann mit Studiogästen, mit Sendungsgästen dann auch gesprochen habe, und diesen Teil angeschaut habe. Und es ist spannend, ich habe dann oft einfach gesagt, ja, ich sehe mir das an und nehme gar nicht jetzt so wahr, dass ich das selber bin.
Genau.
Also ich habe diesen völlig anderen Blick. Ich denke nicht die ganze Zeit, ja, wie sprichst du da jetzt oder wie schaust du da jetzt, sondern ich beobachte mich fast in einer professionellen Weise, wie ich jemand anderen auch beobachten würde.
Und das ist etwas sehr Wichtiges, sozusagen der erste Schritt. Du nimmst dich selbst wahr wie aus der Ferne. Ja? Der nächste Schritt wäre dann auch, du lässt andere dir sagen, wie sie dich sehen. Und das ist mir zum Beispiel in dieser Ausbildung, in der Gestaltausbildung so zuerst schwer gefallen, aber das nehme ich heute an als richtig. Selbstwahrnehmung plus Fremdwahrnehmung machen meine Identität aus. Mhm. Ja? Mhm. Ich bin nicht nur die, die ich selbst sehe, wenn ich mich höre, wie ich jetzt mit dir rede, sondern ich bin auch die, so wie du mich siehst. Und das kann möglicherweise ganz unterschiedlich sein in einzelnen Bereichen. Und das ist für mich eine ganz wichtige Selbstkompetenz, dass ich und ein Reflexionstool, dass andere mir sagen dürfen, wie sie mich sehen. Weil was war das für ein Geschistig Schast? Ich weiß nicht, ob du davon was mitgekriegt hast, Benedikt, als auf einmal vom Unterrichtsministerium so die Idee kam, Feedbackbögen. Schülerinnen und Schüler.
Also pro Semester oder pro Schuljahr?
Ja, immerhin so die Feedbackkultur anzuregen. Für mich war das damals auch schon, auch für andere, selbstverständlich. Ja, aber was es da für eine Aufregung gab, jetzt dürfen 14-Jährige einer Fachfrau sagen,
wie sie den Unterricht erlebt haben und wie sie persönlich auch ist, so meinst du,
ja? Ja, da hat es sehr viel gebraucht. Also wir waren zu dritt, die wir das einführen wollten in unserer Schule, um immer wieder zu sagen, Schülerinnen sagen niemals, wie du bist. Das können sie nicht, das dürfen sie nicht, das steht ihnen auch nicht zu. Aber sie dürfen dir sagen, wie sie dich empfinden. Ja.
Ein großer Unterschied, ja?
Ja, und wenn du siehst, was da schon an diesen kleinen Rädchen, wo man da anfangen muss, bis man dann dorthin kommt, wo es dann eine richtige Feedback-Kultur gibt, wo Lernende dann offen sagen können, es tut mir leid, ich komme ganz oft bei Ihnen nicht mit. Vielleicht liegt es an Ihrer Redegeschwindigkeit oder es liegt an Fremdwörtern. Das kann ich nicht so genau festlegen. Ja, und dann die Lehrerin vielleicht auch noch sagen kann, aha, können wir dem auf die Spur kommen? Weißt du, diese wertschätzende Feedback-Kultur, die
aber
wäre
weißt
so
du,
wichtig.
Ja, die meint, das hat man eingeführt und ich
wieder abgeschafft.
Ich erinnere, was das ausgelöst hat, vor allem dann die offenen Fragen oder die Möglichkeiten, da offen was zu schreiben, was das dann auch im Kollegium unter den LehrerInnen da an Gefühl oder an Bewertung und
heute
ob
können,
das andere auch noch sehen. Ja?
Genau, ich wollte jetzt nur einflechten, wenn mir es gerade in den Sinn gekommen ist, heute können Sie sich eh nicht dagegen wehren, weil heute steht es in den Social Medias irgendwo ganz anonym.
Ja, das kriegt halt dann eine eigene Dynamik. Ja. Aber wie du das gerade geschildert hast, weil dieses Feedback, also als Lehrer, als Lehrerin muss ich ja eigentlich auch ein Interesse haben, wie werde ich wahrgenommen.
Ja, eben.
Und das muss man halt auch, wie du sagst, in der Ausbildung, aber diesen Aspekt, diese Wahrnehmung, dass das ein erheblicher Teil ist, wie komme ich an, wie werde ich wahrgenommen, auch als Person, als Lehrende, wenn ich da, ja, oder auch als mit meiner Sozialkompetenz in der Klasse. Und wie du das gerade geschildert hast, ist ja wieder so ganz typisch, wie sowas abläuft, weil es natürlich dann, genau, nichts ist perfekt, aber solche Einführungen sind natürlich dann auch wieder manchmal ein bisschen verunglückt, weil wann wurde das dann gemacht? Zum Schulschluss. Das heißt, Fragebögen austeilen, Fragebögen ausfüllen, Fragebögen einsammeln und die SchülerInnen haben dann nichts mehr mitbekommen.
Sie haben auch keine Ergebnisse erhalten.
Sie haben keine Rückmeldung erhalten. Und das meine ich jetzt eben auch wieder total verunglückt, weil das hat nichts mit Feedback zu tun. Da ist nur ein Teil des Prozesses passiert. Aber was bleibt da was kriegen denn dann die SchülerInnen für ein Feedback zurück? Das heißt, du füllst das aus, du kannst da alles hineinschreiben, du hast aber keine Ahnung, wie das ankommt, was das für eine Wirkung hat. Mhm. Und da ist natürlich auch der Punkt, weil wenn es mir wichtig ist, dass ich ein Feedback einhole, dann muss ich vielleicht sogar, das ist halt ein großer Anspruch, aber auch in der Lage sein, dann auch ein Feedback zurückzugeben.
Natürlich.
Einzuordnen, auch zu sagen, ihr habt mich da und da kritisiert, ja, verstehe ich, dass vielleicht nicht jetzt sofort in die Verteidigungsrolle zu gehen. Manche Dinge kann man auch einordnen, kann man auch zurückdrücken oder kann sich zumindest auch erklärend positionieren.
Ja, und es ist so. Ja.
Ja.
Wenn, also ich bin auf vieles draufgekommen durch die Feedbacks, wenn von 20 Schülerinnen 4 schreiben, dass sie das Gefühl haben, dass es 3 Schülerinnen oder Schüler in der Klasse gibt, für die ich viel mehr Zeit aufwende. Mhm. Dann sage ich, dann spreche natürlich dann mit ihnen, gebe ihnen ja genau die Ergebnisse mhm. bekannt und sage dann, ja, das ist mir entgangen. Mhm. Das mag schon sein. Und es kann natürlich dann auch als Fachfrau sagen, natürlich ist das jetzt aus Lehrerinnensicht, ist das oft so, dass natürlich manche mehr Energie von mir brauchen, mhm. aus irgendeinem Grund. Aber ich freue mich, wenn ich das jetzt so von euch höre, mhm. dass ich das jetzt berücksichtigen kann. Das heißt, das meine ich mit sich im Reinen sein, ja, dass man sowas zulassen kann.
Ja, eben, dass man diese Kritik nicht sofort persönlich nimmt, weil man muss sie schon persönlich nehmen, weil sonst bewirkt es ja nicht. Sonst hat sie auch keine Reflexion. Aber ich meine persönlich im Sinne von verletzt werden, ja, von angegriffen sein, ja, und aber dann natürlich die Fähigkeit zu haben, das zu besprechen, das, ja, anzusprechen, auch zu klären. Und ja, dafür bräuchte es wahrscheinlich auch, das ist halt schwierig, weil das kann man nicht alles verordnen. Dazu bräuchte es ein gutes Gerüst, um auch, ja, den LehrerInnen, wie das abzulaufen hat oder könnte, auch eine Hilfestellung zu geben.
Es gibt auch viele Vorlagen. Wir haben auch für unsere Schule versucht, eine zu bauen, eine zu stricken. Aber wer halt als Mensch das nicht kann, der kann es halt nicht. Der macht es halt dann irgendwie. Weil Feedback zu unserem Thema Sozialkompetenz ist für mich ein ganz wichtiger Teil im Training, man will sozial kompetenter werden. Ja? Was bedeutet Feedback geben? Wie macht man es? Und was bedeutet Feedback nehmen? Und wie macht man das? Ja? Weil Feedback sagt ja immer auch über den, der das Feedback gibt, etwas aus, mhm, und nicht nur über den, der es kriegt. Und ich habe das immer auch im Unterricht eingebaut, weil wieso soll ich, ja, wieso soll ich ein Referat alleine beurteilen. Das ist ja an eine ganze Gruppe gerichtet. Mhm. So habe ich da einen Bogen gestrickt. So einfach hat jede, die ein Referat gehalten hat, jede Gruppe, also die da sich mit einem Thema beschäftigt haben, hat dann diese 20 Bögen in die Hand bekommen. Die haben die ZuhörerInnen gehabt und haben halt dann aufgeschrieben, wie auf einer Skala von 1 bis 10 Strichel gemacht, wie leicht fiel mir das Zuhören. Mhm. Bin ich irgendwo hängen geblieben? Wo? Sag 3 Dinge, die du dir gemerkt hast von diesem Referat. Mhm. Ja, oder also so einfache Fragen. Da mussten die Zettel wieder einsammeln. Mhm. Und mussten die selber in der Gruppe ausarbeiten und mussten mir dann, das war also wieder so eine Ich-Aufgabe, so, mhm, eine Lernprozessaufgabe, mussten mir dann ein Ergebnis schreiben von sich. Also was haben wir daraus gelernt? Wie werden wir ein Referat vielleicht verändern oder, mhm, was hat, mhm, uns bestärkt? Also das ist ja was ganz Selbstverständliches in Richtung Bewusstwerdung. Mhm. Und ich glaube, dass das in der Schule, dass es da nicht ausreicht, nur wenn man lernt, dass man keine Schimpfwörter sagt oder dass man halt so nett miteinander umgeht. Ich glaube, Sozialkompetenz muss sehr auch in die Tiefe gehen, dass wir als möglichst mündige Menschen, Menschen, die mit sich selbst irgendwie ins Reine kommen, auf eine auch selbstverträgliche Weise miteinander umgehen können. Mhm. Das muss halt auch im Unterricht in jeder Stunde am besten gelebt werden.
Also das Miteinander umgehen, also eben die soziale Kompetenz, greife schon noch einmal das mit dem Feedback und der Evaluierung auf, weil das braucht natürlich auch das DIN, das Tool zur Förderung der sozialen Kompetenz, ja. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig schon auch ein Exempel für Sozialkompetenz, weil es viele Komponenten, die man für soziale Kompetenz braucht, da auch tatsächlich einfordert.
Genau.
Zum Beispiel, wir haben ja schon genannt, die Kritikfähigkeit, aber es geht halt auch
Kritik
um
den, annehmen.
Das die Kritik annehmen können, aber eben auch das respektvolle Umgehen, genau, als Basis. Also wie das, die Wertschätzung auch.
Auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, ganz richtig. Also wir haben hier gerade mehr gesprochen, auch wie die Lehrende damit umgeht. Und natürlich ist da die Erwartung auch hoch, weil die Lehrkraft natürlich, nehmen wir jetzt doch auch mehr an als an Sozialkompetenz. Aber bei den SchülerInnen braucht es natürlich auch diese Grundhaltung. Wie geht man miteinander um? Wie gebe ich auch eine respektvolle Kritik?
Ja, und da braucht es auch natürlich die Instrumente dazu.
Also, wie lerne ich das? Wie
das
formuliere
muss schon
ich
Thema
das?
Sein.
Ja, ja, dass ich, aber das ist eben auch ein Lernen der sozialen Kompetenz, denn du hast das Recht zu kritisieren, aber die Frage ist, in welcher Form bist du dir bewusst, welche Form du nützt? Schreibst du da jetzt einfach das ein, die besten Schimpfwörter, die dir gerade einfallen, oder bist du auch auf konstruktive Kritik da gerichtet und ist es dir ein Anliegen? Bist du dir bewusst, was du da jetzt eigentlich für eine Möglichkeit hast und wie sie nützt?
Drum war ich immer eine Gegnerin der Anonymisierung. Mhm. Ja, es war mir immer sehr wichtig, weil das schon ein Schritt ist, der hilft, auf eine gute Weise sich auszutauschen. Ja? Mhm. Wenn ich sage, das sagt dir deine Mitschülerin Antonia, ja, ist das etwas anders, als wenn ich nur hinschreibe, irgendwie schlampig, blöde Wörter und so. Ja, sondern ich muss das so formulieren, dass ich dann drunter schreiben kann, das sagt dir dein Mitschüler Ivan. Mhm. Also ich habe mich vor allem unter Gleichrangigen, habe ich mich immer für die Anonymität eingesetzt, wenn es darum geht, dass die Schülerinnen mir ein Feedback gaben, da bin ich schon der Meinung, da muss man eventuell die FeedbackgeberInnen schützen, dass sie anonym bleiben dürfen.
Und aber das ist vielleicht auch manchmal dann auch wichtig, Dinge auszuhalten, die nicht vollständig geklärt sind.
So ist es.
Wir haben natürlich das große Bedürfnis, alles sofort zu klären und dort, wo wir uns angegriffen sind, uns zu rechtfertigen. Also da kann eine Kritik, die dann da in der Luft steht und wo man vielleicht das Missverständnis, wenn es denn eins ist, gar nicht aufklären könnte. Aber wir haben halt das Grundbedürfnis. Das kann doch nicht sein, das darf nicht sein.
Aber es muss
und
man
das
oft
muss man
aushalten.
Klären. Aber das muss man auch stehen lassen können und aushalten. Aber die Idealform wäre natürlich, wenn im Unterricht auch eine Schülerin, ein Schüler einfach aufzeigen kann und sagen, bitte, da habe ich jetzt gerade ein Problem. Ja?
Ja.
Das wäre halt die Idealform.
Und das gehört auch mit entsprechenden Methoden auch gefördert. Ich habe zum Beispiel von einer Kollegin so schöne Arbeiten lesen dürfen. Und zwar mussten die zweimal im Jahr zum Semesterende und zum Schulende mussten die an die Lehrerin einen selbstständigen Notenantrag stellen. Ja, und zwar wollte sie da auch 400 Wörter haben, also sehr ausführlich. Mhm. Wie war mein Sein in diesem Biologieunterricht? Mhm. Was ist mir schwer gefallen? Wo habe ich mir gut getan? Also sehr, so lernen sie persönlich bewusst zu werden, dass sie da in einem Unterricht sitzen, dass ihr da ein Stoff angeboten wird und sie dann selber nachdenken, hat mir das jetzt interessiert, habe ich da mitgetan oder nicht? Erstaunlich, erstaunlich. LehrerInnen trauen das meistens den Lernenden gar nicht zu. Und wenn ich das vorschlage in einem Seminar, dann sagen die LehrerInnen, na, dann sagen sie alle, ich brauche einen Einser. Ja? Das war aber nicht so, sondern die haben eindeutig, sie haben auch sowas hingeschrieben wie, bei der Schularbeit war ich nicht einverstanden, ganz mit ihnen. Ich glaube, da haben sie nicht gesehen, was ich da eigentlich im Kopf hatte. Ich konnte mich nur nicht gut ausdrücken. Mhm. Also sie haben auch Kritik geübt. Und sie haben Notenanträge, habe ich gelesen, wirklich von 1 bis genügend. Nicht genügend, war keins dabei, aber habe auch nicht 100 gelesen, sondern nur 10. Aber ich finde das schon als Zeichen, dass es auch Methoden dafür braucht, ja? Mhm. Dass Schülerinnen und Schüler auch angehalten werden müssen, selbst etwas bewusst sich zu machen, darüber auch für sich selbst zu sprechen, sich dann auch auszutauschen. Ja? Das sind alles eben so, ob Selbstkompetenz geht ja dann, fügt sich ja ein in die Sozialkompetenz. Mhm. Das sind so wichtige Dinge, finde ich.
Ich habe jetzt gerade, wie du das geschildert hast, daran gedacht, bei der Leistungsüberprüfung,
ja.
Warum es nicht, vielleicht gibt es das, aber mir ist es nicht untergekommen. In deinem Unterricht wird es es wahrscheinlich gegeben haben, weil du da dementsprechend ausgerichtet bist. Aber quasi auch als Prüfungsfrage nicht nur das Repetieren, das Aufsagen, wie man es gelernt hat oder was man erwartet zu hören, sondern einfach die einfache Frage, das, was wir da gelernt haben, was hat dich da besonders interessiert? Ja. Was hat dir etwas gebracht? Wovon hast du profitiert? Was hat dich besonders interessiert? Ja. Weil genau diese Frage, die in der Kosmeier-pädagogischen Überzeugung drinnen ist, genau das beflügeln würde, da weiterzudenken. Nämlich, das hat mich interessiert, weil.
Ja.
Oder da würde ich mehr drüber wissen wollen, ja, und das beschäftigt mich. Also wenn so ein Lerninhalt plötzlich lebendig wird.
Genau. Und bewusst, also ich habe herausgehört, dass du ja auch Reflexion als das Wort gerne magst, ja.
Absolut.
Und Bewusstheit, für mich ist das so grundlegend und ich sehe auch immer wieder, dass es oft sehr abgelehnt wird von Lehrerseite. Aber meine Schülerinnen mussten das. Und ich habe zum Beispiel die Triade eingeführt. Das habe ich dann Triade genannt, weil da habe ich nur mehr sagen müssen. Und bitte, ich hätte auch gerne, wir schließen jetzt das Thema, was weiß ich, Widerstandsliteratur zur NS-Zeit oder ich sage jetzt irgendein Thema,
ja.
Schließen wir jetzt ab. Bitte sehr, hätte gern von jeder Einzelnen eine Triade. 300 Wörter, so, sie wollen sehr genau. Und das heißt K-I-A-P-L-Z. Also, was war meine Kernidee bei der ganzen Geschichte? Was habe ich an, so wie eine Überschrift oder ein Leitthema für mich in meinem Hinterkopf, dieses Thema.
Moment, die Schülerin, was du im Hinterkopf hattest? Oder
nein, was die Schülerin. Aha. Wir haben wie auch immer, mit unterschiedlichen Methoden. Mhm. Man kann auch das Thema Gentechnik hernehmen, irgendein Thema. Mhm. Und am Schluss sozusagen die Reflexion, also drei Teile, darum habe ich es Triade genannt. Was war meine Kernidee? Was geht mir jetzt noch im Kopf herum als Lernende? Was war für mich so das, ja?
Zündende.
Das Zünden für mich, ja. Also das ist dann unglaublich lehrreich für die Lehrerin, für dann das alles zu lesen und zu sehen, wow, wie unterschiedlich stehen die zu dem Thema im Unterschied zu mir. Und ich glaube, ist eh klar, dass alle das so sehen. Dann mein AP, mein Arbeitsprozess. Was war sozusagen mein Preis-Leistungs-Verhältnis? Wie habe ich gearbeitet? Habe ich mich bei den Gruppenarbeiten an andere angeschlossen? Habe ich mich oft gemeldet? Habe ich was anderes gemacht? Habe ich mich ausgeklinkt? Also wie habe ich gearbeitet? Und LZ, mein Lernzuwachs. Was werde ich jetzt?
Was nehme ich mit?
Was nehme ich jetzt mit? Was ich mir denke, aha, das geht jetzt in mein System hinein, das behalte ich mir.
Kannst du diese Abkürzungen nur mal langsam sagen, zum Mitschreiben?
Nein, also ich sage es ausgeschrieben, wie, also meine Kernidee, mein Arbeitsprozess und mein Lernzuwachs.
Und das Kürzel war?
Ja, KI, AP, LZ. Das war die Triade. Und das habe ich deswegen erfunden, es ist meine Erfindung, weil ich nie wusste, wie ich mit Gruppenarbeiten tun soll. Das ist also auch noch mehr wichtig. Vielleicht brauchen wir noch einen dritten Teil. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon tun. Ja, Sozialkompetenz ist das Um und Auf.
Elsbeth, wir werden das Thema immer wieder aufgreifen.
Ja, und wir sind ein Zoon Politikon. Ja? Wir sind Gemeinschaftswesen und das ist halt ein Grundthema.
Absolut.
Und jetzt habe ich lange gestrickt an dem, immer hieß es Gruppenarbeit, so wichtig Gruppenarbeit. Und bin so viel gescheitert mit Gruppenarbeiten. Ja? Wer eine, die einen einsam möchte, hat dann alles mit und macht alles und schreibt alles. Ja? Wie tue ich dann? Ich bin auch keine Polizistin, die immer zu den Gruppen geht und selber dann beurteilt, wer macht was und wer macht nichts. Und so habe ich das eben erfunden. Alle kriegen dieselbe Beurteilung auf das Ergebnis, auf das Arbeitsergebnis. Das schaue ich nicht, wer das gemacht hat und wer viel und wer wenig gemacht hat, sondern alle gleich. Die Gruppe A kriegt, was weiß ich, 8 von 10 Punkten. Und dann habe ich von der Gruppe A noch von jeder Einzelnen eine Triade verlangt.
Okay.
Und dann war es natürlich klar. Dann habe ich sehr deutlich gesehen, wer hat diese zündende Kernidee, wer hat sie wie eingebracht und wer hat konnte sich, ja, also so wer reagiert wie auf das. Und so habe ich das dann für mich gelöst, dass ich endlich zufrieden war mit dem Umgehen mit Gruppenarbeiten. Weil natürlich gehört das in die Note hinein. Natürlich ist es nicht alles ein Spaß. ja, Unterricht ist nur das, wenn der Lehrer spricht. Ja? Aber das stimmt einfach nicht. Ja?
Muss auch das Bewusstsein sein. Ja?
Und das Bewusstsein muss gesteigert werden. Ich muss wissen, was ich tue, wenn ich tue, was ich tue. Das hatten wir schon mal.
ja, genau. Ja, so viel einmal jetzt da dazwischen zur sozialen Kompetenz. Aber eh, wie du gesagt hast, es baut halt auf alles auf. Es ist die Basis, es kommt uns bei allem vor. Und soziale Kompetenz lernen hat natürlich einen unfassbaren Impact für die Gesellschaft, wie dann unser gesellschaftliches Zusammenleben, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern insgesamt als Öffentlichkeit, als Zivilgesellschaft, wie dieses Miteinander dann ist. Denn da fragt man ja dann oft, wo sind Höflichkeiten, wo ist der gegenseitige Respekt, wo ist auch das Einfühlungsvermögen, die Empathie, die Wertschätzung quasi im Alltag, wo wird sie denn gelernt? Und, Und dann kann man sagen, ja, okay, da, das sieht man, die Kinderstube hat es nicht gebracht und die Schule vielleicht auch nicht.
Ja, klar, genau. Wann muss ich sozusagen Bühne vor der Kante gehen und wann muss ich in die zweite Reihe gehen und so. Ja, es gibt ja so viele Fragen, die sich jeder einzelnen Persönlichkeit stellen. Darum haben ja wir auch den Lehrgang Persönlichkeitsentwicklung genannt, ja, weil Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Training dient ja letztlich der Persönlichkeitsentwicklung. Und die erwartet man sich natürlich schon auch von Schule, weil wo haben sie es denn sonst?
Na eben, das meine ich ja. Insofern ist da eine ganz wesentliche Komponente. Und ich komme halt zu meiner Grundregel dazu, zu der ethischen Definition. Meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und das ist natürlich in der Wahrnehmung auch ganz entscheidend. Und das braucht ja alle diese Komponenten der Sozialkompetenz. Genau. Denn wenn ich nicht die Selbstreflexion habe, die Eigenwahrnehmung, dann kann ich das ja gar nicht einschätzen. Und die Fremdwahrnehmung ist natürlich auch entscheidend, denn wenn ich die Bedürfnisse des anderen Menschen oder wie nicht wahrnehme, wie ich auf andere wirke in meinem Tun, in meinem Handeln und in meinem Reden, dann kann ich ja gar nicht abschätzen, was es für eine Wirkung hat und wie es funktioniert.
Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung auch für Lehrerinnen und Lehrer, weil sie sich im Unterschied zu vor 50 Jahren vor Kindern sehen, die sich eher, zumindest ein Teil von ihnen, als Nabel der Welt betrachten. Ja? Und die dann natürlich lernen müssen, auch zu sehen, wo ist die Freiheit des anderen. Ja? Mhm. Wenn ich mich jetzt so fühle, wie heißt es, mir ist danach, ja, mir ist aber jetzt gerade danach und wenn mir danach ist, dann mache ich das eben. Das ist meine Freiheit, das nennen es dann auch nur Meinungsfreiheit. Also das braucht auf jeden Fall es. Also ich kann gar nicht sagen, da bitte ich Lehrerinnen und Lehrer oder das braucht, das gehört essentiell zum Lehrberuf, Lehrerberuf dazu, dass man das lernt. Wie man das weitergibt, ja, wie man das beibringt, wie man das lehrt. Welcher Unterricht Sozialkompetenztraining befördert. Da sind wir jetzt nicht in diesem Podcast nicht dazu gekommen, ja, weil Sozialkompetenz lerne ich nicht wirklich, wenn ich eine Stunde sitzen muss und zuhören muss, was Lehrerin sagt. Das ist schon eine große Herausforderung, ja. Ist auch eine Sozialkompetenz.
Da lerne ich der Lehrenden das Gefühl zu geben, dass sie wichtig ist.
Das Gefühl zu geben, ja genau.
Genau, das Gefühl, Illusion aufrechtzuerhalten, dass die heile Welt und das alles in Ordnung ist.
Ja, also man muss auch, das werden wir in einem anderen, ich glaube, wir sind schon eher am Ende unserer Zeit, gell? Wir werden das noch einmal extra aufgreifen müssen, welche Unterrichtsmethoden es braucht, auch bei der Vermittlung von Fachwissen, damit gleichzeitig auch die Persönlichkeit des Einzelnen gestärkt entwickelt wird, Sozialkompetenz gelehrt wird, Selbstkompetenz, Selbstwirksamkeit. Das ist halt einfach alles in der Schule zu berücksichtigen und sind Aufgaben für Lehrerinnen und Lehrer, die sie verständlicherweise überfordern, weil sie das halt zu wenig lernen, noch immer in den Ausbildungen.
Und dass Individualität nicht automatisch Egoismus ist.
Ja.
Liebe Elsbeth, ich danke dir, wir reden weiter.
Danke, Benedikt. Schönes Thema.